bei der Plattform Radio Free FM. Unser heutiger Gast Thomas Heckmann im Einsatz für die Presse. So ist das Ganze überschrieben in unserer Online-Ausgabe. Und mein Name ist Rudi Arnold und ich begleite euch durch diesen Nachmittag. Thomas, erstmal hallo.
Hallo Rudi.
Thomas, meine erste Frage, wie kommt man eigentlich zum Journalismus? Wie bist du dazu gekommen? Und ja, nach Ulm hat es dich verschlagen, das habe ich gehört, schon seit deiner Kindheit, müssen wir jetzt nicht mehr. Aber wie bist du jetzt hier zur Presse gekommen? Einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
Als Berufswunsch kann man es wahrscheinlich nicht unbedingt sehen. Ich habe eigentlich ganz normal studiert. Nein, vorher natürlich Schule gemacht, Schülerzeitung. Da hat man sich vielleicht ein bisschen für interessiert. Das eine, was natürlich ein bisschen Journalismus war damals, ich habe mich für Eisenbahn interessiert, habe bei einer Eisenbahnzeitung mitgeschrieben, habe da fotografiert. Und dann hat natürlich irgendwo im Laufe der Zeit eins das andere gegeben. Man hat also auch irgendwann mal Fotos gemacht, die man auch einer Tageszeitung verkaufen konnte. Und damit war natürlich irgendwo der Einstieg Richtung Journalismus gegeben, aber geschrieben habe ich damals zumindest nicht wirklich, sondern ich kam eigentlich vom Fotografieren Richtung Journalismus.
Und hast du das studiert oder bist du sonst irgendwie in die Branche reingerutscht? Da gibt es ja viele Wege zur Zeitung oder zur Presse allgemein.
Natürlich, ich meine, ich habe den klassischen Weg gemacht, indem ich erstmal auf dem technischen Gymnasium war und dann BWL studiert habe. Also vollkommen Seiteneinsteiger, wenn man das so will, weil Journalismus studieren, das war mir mit Sicherheit zu trocken und auch nie ein echter Berufswunsch, sondern wenn, dann muss man schon, ja, meine lieben Pressekollegen sollten es mir nicht übel nehmen, erstmal was Richtiges lernen, bevor man sich dann mit Journalismus beschäftigt. Okay, meine Schreibe ist vielleicht nicht so toll, meine Fotos sind nicht so, wie man sie vielleicht machen könnte, wenn man jahrelang fotografieren gelernt hat. Und sprechen im Radio, ich grüße, glaube ich, jetzt mal meine Sprachtrainerin, die regelmäßig am Nervenzusammenbruch ist.
Ja, und wie bist du dann ganz konkret da reingekommen? Also du hast BWL studiert und hast du während dem Studium schon auch geschrieben, fotografiert?
Ja, natürlich. Also das Fotografieren, ich glaube, meine Mutter hat mir neulich Bilder geschenkt. Das waren die ersten Bilder mit 3 Jahren, die ich im Zoo fotografiert habe, irgendwelche Elefanten. Ernsthafter wurde es dann so mit 12 bis 14. Da habe ich dann wirklich mit Spiegelreflexkamera angefangen. Und damals gab es ja noch richtige Filme, 36 Bilder. Und der Spaß wurde dann teuer. Und ich bin beim Fotografieren geblieben. Und der Einstieg so Richtung Journalismus, ja, der kam dann eigentlich so mit etwa 18, wenn die Kumpels Zivildienst gemacht haben, beim Rettungsdienst, und abends ist man zusammengesessen, boah, das hättest du heute sehen müssen, das war dieses, jenes, da hättest du ein Foto machen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir das nächste Mal. Und die Zeitungen, die fanden die Bilder offensichtlich gar nicht so schlecht.
Das heißt, am Anfang haben dich da deine Kumpels dann informiert, haben gesagt, du, da ist was, komm. Weil, ich meine, wie kommt man zu so einem, eigentlich, man ist ja nicht unbedingt immer da, wo jetzt gerade so ein Unfall ist oder sonst irgendein, ja, großes Ereignis, das sich lohnt.
Ja, natürlich. Ich meine, Unfälle kann man nicht planen, Brände genauso wenig. Es ist tatsächlich so, man braucht natürlich irgendwo Leute, die einem Bescheid sagen, wo was los ist. Und die Kumpels, die gab es zu der Zeit auf jeden Fall. Und wenn dann der Einstieg gemacht ist, dann geht es natürlich weiter. Irgendwann, wenn man ernsthafter Journalist ist, dann wird man auch ganz offiziell durch die Polizei, durch die Feuerwehr alarmiert und natürlich nach wie vor durch viele Freunde und Bekannte.
Und am Anfang, da hast du dich da selber an die Zeitungen gewandt, hast gesagt, guck mal, ich habe da was, möchte dir das, wie läuft sowas?
Natürlich, der Einstieg, der geht nur auf diese Art, dass man natürlich irgendwo das, was man hat, anbietet, viele, viele Rückschläge hat, weil wahrscheinlich das meiste Material erstmal untauglich ist. Und natürlich, zumindest wenn es tagsüber ist, gibt es die festangestellte, in Anführungszeichen, Konkurrenz, also die Kollegen, die bei den Zeitungsredaktionen angestellt sind, die dann natürlich ihre Bilder machen, die nichts kosten. Mein Bild kostet Geld.
Ja klar, aber du bist ja auch freier Journalist. Das heißt, du musst davon leben, was du ablieferst. Und je mehr du abliefern kannst, umso mehr verdienst du. Die haben halt ihre feste Anstellung.
Man kann es sogar noch böser sagen, wenn nichts passiert, dann verdiene ich kein Geld. Ich wünsche niemandem, dass ihm irgendwas passiert, dass er durch einen Unfall verletzt wird oder dass durch einen Brand irgendein Schaden entsteht. Ganz bestimmt nicht. Es ist halt genauso wie jeder Feuerwehrmann, jeder Rettungsdienstler, jeder Polizist. Die leben eigentlich leider von den Dingen, die im Leben schiefgehen, bis hin zum Bestatter. Die haben genau das gleiche Problem. Stirbt niemand, verdienen sie kein Geld und trotzdem würden sie sich freuen, wenn die Menschen gut und gesund leben.
Ja, jetzt ist mir gerade eine Frage entfallen. Das ist natürlich eine schlimme Sache. Doch, jetzt ist mir es wieder eingefallen. Ja, Polizeireporter, also die Dinge, über die du berichtest, es gibt ja noch wesentlich mehr Sparten in der Zeitung, in der Presse, in den anderen Medien. Es gibt ja die Politik, es gibt die Kultur, es gibt den Sport. Warum die Sachen?
Ja, Polizeireporter. Gut, das ist ein Begriff, der bei Radio 7 entstanden ist, für die ich sehr viel mache. Ich habe einfach natürlich den Schwerpunkt gehabt, aber ich habe trotz allem früher unterm Studium nebenher auch das gemacht, was jeder Zeitungsjournalist macht, sprich im Herbst samstags zwei, drei Bauerntheaterstücke angeguckt, drüber geschrieben, ein paar Fotos gemacht und dann auch Kindergarteneinweihungen, Kleingärtner, Hauptversammlungen, dieses Ganze, dass man natürlich auch schreiben lernt, dass man mit den verschiedensten Situationen zurechtkommt. Politik habe ich, glaube ich, nicht wirklich viel gemacht. Bei mir war es auch überwiegend immer das Fotografieren. Ich bin also eher ein Fotograf, der schreibt, wie ein Journalist, der nebenher fotografiert.
Und da bietet das, was du machst, einfach viel, kann man so sagen?
Es ist auf jeden Fall sehr interessant, abwechslungsreich, macht Spaß natürlich, aber ich mache, wenn es sich ergibt, natürlich trotzdem die ganz normalen Dinge. Als jetzt unser Bundespräsident zur Synagogeneinweihung in Ulm war, da habe ich ihm dann auch schräg über die Schulter fotografiert. Ich war also da genauso dicht dran dabei wie bei irgendwelchen Bränden im Donaucenter oder ähnlichen Geschichten. You should have got a better bed, better for your
head, better. Die Musik jetzt schon ausgestellt, ich fand es einfach wunderschön. Bei uns saß heute in der Plattform Thomas Heckmann, freier Journalist aus dem Raum Ulm. Und Thomas, du hast vor der Musik so ein bisschen erzählt, was du so alles machst. Also nicht nur Polizeireporter, das haben wir so ein bisschen angesprochen, sondern auch mal Dinge. Bundespräsident ist in der Synagoge, weiht die Synagoge ein. Du schaust ihm über die Schulter, fotografierst. Und du belieferst nicht nur die örtliche Presse, du arbeitest auch überregional.
Ja, überregional muss man natürlich auch arbeiten. Auch wenn Ulm eine Großstadt ist, es gibt, glaube ich, da nicht so viel Kunden, sprich Zeitungen, dass man davon sauber leben kann. Deswegen natürlich auch überregional. Ich gebe es zu, ja, ich fotografiere auch ab und zu ganz gerne für die Bild-Zeitung. Ich habe mit denen zwar das Problem, dass meine Bilder im Regelfall nicht blutig genug sind, wenn es um Unfälle geht, weil auch leider für die Bild-Zeitung keine Leichen im Bild sind. Aber das mache ich ganz bewusst, weil es sollte schon so sein, dass man zwar mitkriegt als Zeitungsleser, was draußen los ist, aber es muss nicht unbedingt so sein, dass man dann keinen Appetit mehr beim Frühstücken hat. Ja, Bild-Zeitung zum Beispiel als ein Kunde. Es sind dann natürlich andere Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Fachzeitschriften, die auch mal einen Artikel aus dem Gebiet Ulm brauchen. Da geht man mal zu einer Museumseröffnung und berichtet darüber. Oder dann eben Nachrichtenagenturen, wobei das zurzeit leider eher trauriges Thema ist, wenn einem dann die DAPD als ein Kunde quasi wegbricht, der zum zweiten Mal jetzt insolvent ist. Und da versenkt man dann Geld, wenn man arbeiten geht und nachher die Rechnung als Insolvenzforderung hat. Das heißt, der Job macht zwar an sich relativ viel Spaß, aber es gibt halt auch negative Sachen, auch auf betriebswirtschaftlicher Seite, wo man dann eben Rechnungen schreibt und das ist gerade für die Katz.
DAPD, wer ist das?
DAPD ist die zweitgrößte deutsche Nachrichtenagentur, ist hervorgegangen aus der DDP, die auch mal insolvent war. Also es ist natürlich der Versuch, neben der DPA als Platzhirsch der einzig wirklich großen Nachrichtenagentur in Deutschland eben auch einen Gegenpunkt zu setzen, dass man eben auch da Meinungsvielfalt, Informationsvielfalt hat, was natürlich so eine Sache ist, die einfach in unserem deutschen System eine ganz feine Sache ist, dass eben die Zeitungen eben doch auch oder die Medien insgesamt einen Einfluss auf die Politik, auf die Gesellschaft haben und dass man da einfach ja die Medien auch zu einer Fortentwicklung der gesamten Gesellschaft beitragen, weil es einfach auch Bildung bietet, abseits der Schule, Informationen bietet, abseits einer öffentlichen Verlautbarung und natürlich auch jegliche Interessengruppen die Chance haben, über die Medien Gehör zu finden und ihre Standpunkte loszuwerden. Wenn ich jetzt nur in Ulm die Zeitung aufschlage, die aktuellen Diskussionen um den Schwermontag, da könnte es eine Meinung der Stadtverwaltung geben und Ende. Mhm. Und trotzdem, es kommen alle zu Wort. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir verschiedene Medien haben, verschiedene Medienarten und innerhalb der verschiedenen Sparten dann auch noch konkurrierende Medien. Wenn jetzt die Südwestpresse sich auf die eine Seite schlägt, dann sollten die anderen Medien, die anderen Zeitungen sich natürlich überlegen, sind diese Standpunkte, die da vielleicht auch ein bisschen mit eigener Meinung des Redakteurs vertreten werden, richtig? Oder muss ich vielleicht auch mal andere Gesichtspunkte unterbringen? Und deswegen brauchen wir sowohl regional wie auch überregional eben auch eine Konkurrenz unter den Medien, damit wir als Konsumenten dann mal betrachtet natürlich auch eine möglichst objektive oder eine möglichst objektive Information haben oder eben auch aus verschiedenen Blickwinkeln und uns dann unsere eigene Meinung bilden können. Weil das ist dann das, was für uns das Perfekte ist, dass wir uns eben aus verschiedenen Quellen informieren können und uns unsere eigene Meinung bilden, anstatt eine vorgesetzt zu bekommen.
Die Presseagenturen, spielen die da auch so eine Rolle oder ist das dann egal, die DADP und DPA, wie weit tragen die zur Meinungsvielfalt bei?
Sie sind in einer Konkurrenzsituation. Wenn ein Verlagshaus den einen abonniert und den anderen nicht, dann ist er einseitig informiert, was bundesweit angeht. Es gibt Verlagshäuser, die abonnieren beide Dienste. Und wenn man dann natürlich von beiden das Gleiche geliefert bekommt, dann ist man natürlich auch nicht glücklich. Es dient natürlich irgendwo der Konkurrenz. Es geht zum einen um das Schneller, es geht um das besser informiert, aber es geht natürlich auch um verschiedene Blickwinkel. Es geht mal darum, dass der eine eher die trockene Nachricht bringt und der andere schaut hinter die Kulissen, bringt vielleicht auch erst 3-4 Tage später ein Thema, hat es dafür aber dann auch mal wesentlich tiefer recherchiert. Und das tut mal der eine, mal der andere. Es ist eine Konkurrenzsituation, die das Geschäft belebt, die aber auch die Meinungsbildung belebt. Also die Konkurrenzsituation haben wir hier regional zum Glück. Nicht so wie zum Beispiel Augsburg mit einer einzigen großen Zeitung und sonst weit und breit nichts Gedrucktes, was täglich erscheint. Und natürlich bundesweit die Nachrichtenagenturen, die dann auch irgendwo in Konkurrenz sind.
Wenn wir mal doch bei den Nachrichtenagenturen bleiben, so ein bisschen. Du machst jetzt Fotos, du machst einen Artikel. Wie kommen dann deine Sachen zu der Nachrichtenagentur per Mail? Wie läuft es heutzutage? Wie lief es früher? Wie läuft es heute?
Ja, früher, ach, das war noch eine richtig schöne Zeit, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich das seit fast 20 Jahren mache. Früher war es tatsächlich so, es wurden die Filme fotografiert und dann hat man teilweise die Filme selber entwickelt in den Zeitungsredaktionen. Wenn es überregional wurde, dann wurden auch die Filmpatronen wirklich durch die Gegend gefahren. Das heißt, man ist mal mit einer Filmpatrone, die dringend entwickelt werden musste, die dringend zum Beispiel zur Bild-Zeitung musste, da ist man dann nach München gefahren. Und man hat sogar diesen Zeit- und Fahrtaufwand bezahlt bekommen. Heutzutage sind wir beim komplett anderen Extrem. Wir sind elektronisch vernetzt. Via FTP-Upload werden Digitalbilder durch die ganze Welt geschickt. Und das heißt, teilweise kommen schon die Anrufe der Agenturen, ja, wo bleibt das Bild? Und ich bin eigentlich noch auf dem Weg zur Unfallstelle, stehe noch im Stau, versuche irgendwie durchzukommen. Und gleichzeitig heißt es, ja, wir brauchen die Bilder, unsere Kunden warten, wir müssen. Also es ist leider aus dem teilweise nicht gemütlichen Arbeiten, aber aus dem sauberen, konzentrierten Arbeiten ist mittlerweile eine extreme Hektik geworden. Und dadurch hat natürlich ein bisschen die Qualität gelitten, weil man mehr auf schnell das Augenmerk legt wie auf gute Arbeit.
Jetzt sage ich es mal so ein bisschen provokativ. Manchen Redaktionen wäre es dann wohl am liebsten, du hättest direkt an deiner Kamera so irgendwie UMTS-Sender irgendwie dran, Handy dran direkt, du knippst und die haben es sofort. Wäre denen vielleicht am liebsten, oder?
Das ist jetzt ein bisschen böse, aber... Nein, das ist nicht böse, sondern das ist eigentlich Realität. Denn so sieht es aus, die Bilder gehen über WLAN vom Fotoapparat in den Laptop. Am Laptop ist dann wieder über Bluetooth das Handy angekoppelt und das läuft unter UMTS. Das heißt, die Bilder gehen tatsächlich nach einem kurzen Sichten, Bearbeiten am Laptop der dann im Auto liegt oder beziehungsweise sogar läuft, schnell das Bild angeguckt und dann wirklich weitergesendet. So ist es tatsächlich. Das heißt, es sind nur wenige Minuten, einen kurzen Text dazu geschrieben und das Zeug muss raus. Mhm. So gesehen, es ist ja eine echte Hektik und wenn die Kamera irgendwann, die es auch kann, teilweise zumindest über WLAN direkt zu versenden, ich könnte meinen Laptop auch anders einstellen, dass er tatsächlich die Bilder direkt an die Redaktionen verschickt. Man kann es auf die Spitze treiben, aber die Frage ist, ist das dann wirklich noch sinnig?
Hat sich da beim Fotografieren für dich was geändert? Du hast vorher erzählt, so, ja, die alten 24-36 mit 36 Bildchen drin, musste man noch entwickeln. Wie wirkt sich das so auf die Arbeit vor Ort aus, dass man jetzt digital ist?
Ich fotografiere deutlich schlampiger. Das ist mir also selber schon aufgefallen. Früher musste ein Unfall, so groß er war, im Prinzip in 36 Bildern komplett erledigt sein. Alle Aspekte, die man nachher auch vielleicht ein halbes Jahr später zur Gerichtsverhandlung als Zeitungsfoto brauchen könnte, das musste alles drin sein. Heutzutage drückt man auf den Auslöser, Bild ist gemacht. Da werden an der Unfallstelle halt auch mal 200 Bilder gemacht. Gar kein Problem, passiert ja gleich, geht schnell, kostet kein Geld. Und die Bilder, ob das jetzt ein bisschen schräg ist, das Bild, im Photoshop wird es gerade gezogen, die Kontraste, die Schatten, die Belichtung, das kann man alles am Rechner wunderbar in Ordnung bringen. Das Einzige, auf das man heutzutage wirklich noch achten muss, ist die Schärfe und dank Autofokus ist selbst das nicht mehr das große Problem. Also das Fotografieren selber, der künstlerische Anspruch, das Fachwissen, könnte man behaupten, braucht man nicht mehr so wie früher, aber wenn man dann doch die Bilder vergleicht zwischen Leuten, die das wirklich gelernt haben zu fotografieren und Leuten, denen man ein Fotoapparat in die Hand gibt, es gibt schon riesige Unterschiede technisch und, wo ich sagen muss, die Leute, die fotografieren können, dass sie immer noch im Vorteil sind, es ist der Bildinhalt, es ist die Bildaussage, da kann man noch riesig viel tun und deswegen braucht es da, behaupte ich, nach wie vor Fachleute, die das wirklich beherrschen, dass ein Bild auch die Geschichte erzählt, die wirklich passiert ist und nicht einfach nur eine Situation zeigt.
Ja, so ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Ich meine, das ist ja mit Video und Film genauso. Also Film im klassischen Sinn, wo noch so 16 mm 35 durchläuft. Heute die Leute mit der Videokamera, die drücken drauf. Und früher ein Amateurfilmer, der hat sich es halt zweimal überlegt. Ja. 10 Mark oder Euro weg in 2 Minuten, da überlegt man sich es ein bisschen genauer. Und dir ist ja auch, oder dir geht es ja auch so.
Ja, auf jeden Fall. Der Qualitätsanspruch, den sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Egal, wie das Bild erzeugt wird, es muss einfach eine Information drin sein. Beim Film ist es vielleicht ein bisschen einfacher, nicht ganz so schwierig, weil da sich der Zuseher durch das bewegte Bild, durch die verschiedenen Standpunkte, sich selber die Situation zusammenbaut. Für ein Zeitungsfoto zum Beispiel ist es auf der anderen Seite extrem schwierig. Da muss ich es auch heute noch beherrschen, in einem einzigen Bild eine komplette Geschichte erzählen zu können. Zumindest im Zeitungsbereich. Im Online-Bereich, Internetplattformen, Nachrichtendienste, da kann ich auch mal 15 Bilder unterbringen und kann dann wirklich auf Details eingehen, kann eine Situation, ein Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Aber fürs klassische Zeitungsfoto, da brauche ich immer noch Fachleute.
Und da kommt dir eben deine Ausbildung oder dein Werdegang, du hast vorher erzählt, du hast schon mit 3 im Zoo was gemacht und dann, aber mit 12, glaube ich, war es mit 12, das, was man ernsthaft fotografieren nennt,
da angefangen. Da ging es dann los, dass also tatsächlich die Belichtungswerte so waren, dass man nachher auf dem Bild auch gesehen hat, was tatsächlich draußen los war.
Da war Belichtungsmesser eingebaut oder musste ich dann noch, ich frage jetzt so ein bisschen, weil es mich einfach interessiert.
Also ich hatte auch noch einen separaten Belichtungsmesser, weil die eingebauten Belichtungsmesser damals tatsächlich lausig waren und mit harten Kontrasten große Probleme hatten. Und Nebel ist auch heutzutage noch für korrektes Belichten ein echtes Problem. Aber ja, man muss auch heute noch manuell belichten, man muss manuell eingreifen. Die Automatiken, so wie heute, starker Sonnenschein, wenn ich jetzt zum Fenster raus fotografieren will, das Bild wird zu dunkel, wenn ich runter fotografiere in die Platzgasse. Das geht mit Belichtungsautomatik im Regelfall schief. Da muss ich manuell eingreifen.
Ich wundere mich eben nur, bevor wir die Musik gleich machen, so eine kleine Anmerkung zu diesem Thema Digitalfotografie. Ich habe mal im Schulbereich an so einer Handreichung mitgearbeitet, da ging es um Bildbearbeitung und solche Sachen und haben die Kollegen so Bilder mitgebracht und hinterher habe ich mich ziemlich geärgert und habe eigentlich gesagt, Menschenskinder, ich habe dann so einen Vorspann geschrieben mit dem Titel Bildbearbeitung beginnt im Kopf, so nach dem Motto, wenn er vorher nachdenkt, vorher ein bisschen eingreift, könnt ihr euch hinterher einen Haufen Geschäft sparen.
Absolut, ich muss ja eigentlich, bevor ich anfange, muss ich wissen, welche Geschichte will ich erzählen. Und nur wenn ich weiß, was ich sagen will, dann kann ich das in meinem Fotoapparat einsammeln, diese Geschichte. Und dann wird die Geschichte draus und nicht einfach draufhalten und nachher gucken, oh, was haben wir denn da und was machen wir damit?
FreeFM, die Plattform. Unser Gast heute Thomas Heckmann, freier Reporter aus dem Raum Ulm, freier Journalist, muss man genau sagen. Reporter trifft es ja nicht ganz. Und wir haben vor der Musik so ein bisschen über den Einfluss der neuen Medien, digitale Fotografie, dass alles so ganz schnell gehen muss, regionale, überregionale Berichterstattung, die Online-Medien. Ja, Thomas, welchen Einfluss haben eigentlich diese neuen Medien auf deine Arbeit? Es geht ja nur um Internet. Es gibt zum Teil, habe ich mir auch sagen lassen, Leute, die Laser, die beliefern schon die Zeitungen.
Ja, Leser, die Zeitungen beliefern, Stichwort Leserreporter, die Bild-Zeitung war ja da eigentlich Vorreiter. Das ist so ein Auswuchs, wo die neuen Techniken auch Einfluss wirklich in die Zeitungen, die klassisch gedruckten Zeitungen haben. Da gibt es also diesen Bild-Leser-Reporter, wo die Bild-Zeitung wirklich die Leser dazu auffordert, Bilder zu machen mit dem Handy und dann als MMS zum Beispiel wirklich direkt in die Redaktionen zu schicken. Und das hat einen Einfluss aufs Geschäft. Es versaut einem auch das Geschäft. Ich habe so einen klassischen Fall auch hier in Ulm gehabt, einige Jahre her. Das war die Anfangszeit der Leserreporter. In der Zinglerstraße, Hasslerstraße, ist ein Auto von einem Autotransporter runtergestürzt, auf das Auto davor gefallen. Ich habe das fotografiert von der linken Straßenseite, weil da war Platz. Da konnte man den kompletten Lastzug und das abgestürzte Auto auf ein Bild bringen. Habe das Bild dann auch direkt von der Unfallstelle, vom Auto aus, über den Laptop zur Bild-Zeitung geschickt. 10 Minuten später ruft mich mein Redakteur an und sagt, du Thomas, super Bild, aber ich kann es leider nicht nehmen. Wir haben von einem Leserreporter eins gekriegt. Ich habe das Bild dann zugeschickt gekriegt. Der stand genau auf der anderen Straßenseite. Der hatte den Autotransporter von rechts fotografiert, ich von links. Das Geschäft war für mich weg, weil zu dem Zeitpunkt die Bilder eines Leserreporters Vorrang hatten. Das heißt, auch da geht es mir sogar direkt an den eigenen Geldbeutel.
Ja, ich frage mich jetzt, warum Vorrang? Verlagspolitik oder finanzielle Sachen, kriegen die dann nichts und sie sparen sich dein Honorar? Irgendeinen Grund muss es doch haben.
Es ist eine Mischung aus vielem. Es ist also natürlich etwas Geld gespart, weil die Leserreporter doch billiger sind. Es geht natürlich auch in dem Zeitalter, wo es sehr viel um Konkurrenzkampf geht, auch um eine Leserbindung. Ein Bild, das von einem Leser kommt, ist natürlich was wesentlich Persönlicheres. Es ist eine Interaktion zwischen einer gedruckten Zeitung und dem Leser, der dann natürlich im Bekanntenkreis rumerzählt, die Zeitung rumzeigt, guck mal, die haben ein Bild gedruckt. Das ist eine ganz andere Wirkung und auch für die anderen, die nicht dabei waren, Mensch, wenn ich sowas erlebe, da kriege ich Geld dafür. Das baut eine ganz andere Beziehung zum Blatt auf, wie das Konsumieren. Naja, da ist ein Unfall passiert. Ach, das war bei mir in Ulm vergessen. Und Zeitungen heißt ja schon früher, was interessiert mich die Zeitung von heute? Morgen wird der Fisch drin eingewickelt. Da muss man natürlich Emotionen aufbauen, eine Blattbindung. Das ist Marketing und da kann sich keiner verschließen, egal ob das ein Rundfunksender ist oder ob das eine klassisch gedruckte Zeitung ist. Wenn es dann natürlich den Journalisten, die freischaffend sind, ans Geld geht, dann ist das ärgerlich. Ich kann es leider nicht aufhalten. Das ist die Entwicklung der Zeit. Ja, so ist es halt einfach.
Jetzt haben wir so einen kleinen Nebenschauplatz angesprochen. Radio, Hörfunk. Du arbeitest für Radio 7, hast du mal so kurz erzählt. Wie sieht die Arbeit da aus? Da kannst du keine Bilder liefern, es sei denn für die Online-Ausgabe.
Ja, die Antwort hast du mir dann eigentlich schon vorweggenommen. Ein Stück weit, ja. Radio ist natürlich für mich ein großer Teil geworden, weil man einfach weil ich an den Unfallstellen, an den Einsatzstellen, da wo was los ist, einfach bin. Und da hat sich das Radio dann auch aus dem Fotografieren heraus im Laufe der Jahre entwickelt. Und es ist tatsächlich so, dass ich für Radio 7 an vielen Unfallstellen und sonstigen Einsätzen bin, von da aus berichte. Das heißt, dass ich live berichte übers Handy, dass ich natürlich auch Interviews einsammle, ganz normal mit einem Aufnahmegerät. Und dann natürlich, da man ja multimedial arbeitet, die ein oder andere Bildergalerie für die Homepage machen, damit der Hörer dann natürlich auch sich neben dem Kopfkino, das eine Reportage auslösen sollte, auch auf der Homepage nachgucken kann, wie war es denn wirklich da, wie muss ich mir das, was ich mir vorgestellt habe, mit der Realität zusammenbringen. Und es hat auch was Interessantes, weil man eben mehr rüberbringen kann. Ich kann nicht nur über das Kopfkino des Hörers arbeiten, den ich ja auch irgendwo erstmal einfangen muss, für mich interessieren muss, sondern ich kann auch tatsächlich die komplette Information mit ein bisschen Text, mit ein paar Bildern rüberbringen. Ich kann also natürlich auch einen Radiohörer heutzutage ganz anders informieren und einbinden.
Wie sieht es denn mit Fernsehen aus? Gehört es ja auch noch so ein Medium?
Ja, Fernsehen ist ein Medium. Ich habe eine Videokamera im Regelfall dabei. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, zum Glück passiert in unserer Region relativ wenig. Es gibt gute Kollegen, die das Fernsehthema sehr gut bearbeiten. Da brauche ich dann nicht auch noch drin rumrühren, um ehrlich zu sein. Es gibt auch Grenzen. Zeitmäßig, von der Belastung her, ich kann nicht aktuell Radio machen, nebenher auch noch filmen und Fotos machen. Das wäre für einen allein schlicht zu viel. Deswegen im Fernsehbereich, gebe ich ehrlich zu, mache ich nahezu gar nichts. Ich habe mal Seminare gemacht. Ich weiß theoretisch, wie es geht. Ich kann auch das umsetzen, aber mir fehlt irgendwo einmal die Zeit dafür. Die Kunden vielleicht auch ein bisschen, aber ich sage mir dann lieber, ich muss nicht alles machen. Die Dinge, auf die ich mich konzentriere, die machen wir dann lieber ordentlich.
Das ist eine tolle Antwort. Das gefällt mir, sehe ich auch so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal wieder so ein kleines bisschen Musik. Ihr hört übrigens die Plattform. Bei uns zu Gast Thomas Heckmann und mein Name ist Rudi Arnold. Radio für die Plattformen, sagt Thomas Heckmann, freier Journalist. Ja, der Thomas, der hat es gerade so nebenher, als die Musik lief, auf seinem Smartphone ein bisschen sich informiert bei den Online-Medien. Damit sind wir schon beim nächsten Stichwort. Du musst ja als Journalist ständig auf dem Laufenden sein, vor allem wenn du so eine Sparte bedienst. Wie läuft es bei dir? Welchen Einfluss haben die Online-Medien?
Ja, Online-Medien kann man natürlich sagen, Teufelszeug ist es tatsächlich auch ein bisschen. Also ja, das Handy, ich weiß nicht, ich schalte es eigentlich gar nicht mehr aus. Man muss erreichbar sein natürlich zum einen, zum anderen. Gerade Facebook als das Thema schlechthin ist natürlich eine Kommunikationsplattform, die einen riesen Einfluss hat, wo ich mich auch lange gegen gesträubt habe. Aber ich kann mich leider nicht entziehen. Es macht auch riesig Spaß, wenn man hier sitzt, wir unterhalten uns und man kann dann, während du CDs wechselst, natürlich auch mal gucken, was schreiben denn die Leute so, die gerade zuhören, Kaffee trinken und dann ihre Kommentare zur Sendung abgeben. Das ist eine Kommunikation, die früher nicht möglich war. Und darüber habe ich natürlich auch viel Kommunikation, jetzt kommt gerade zwischendrin, ich trinke Tee, also es sind auch nicht nur Kaffeetrinker. Man hat eine Kommunikation, eine Interaktion, die gar nicht möglich wäre. Man müsste ständig mit den Leuten irgendwo zum Kaffee trinken gehen. Das, was ich früher irgendwo mal zum Grillen auf einer Rettungswache saß oder so, das kann man heutzutage natürlich schneller abhandeln. Man kann mal schnell einen Satz austauschen, eine Information weitergeben. Und da kommen natürlich auch die Informationen, da ist was passiert, guck dir das mal an oder frag mal bei der Polizei nach, ob das was Größeres ist, was Wildes ist. Wir haben es vorhin ja mal kurz angesprochen. Es ist doch einiges, wenn ich gerade die Stunde vor der Sendung sehe. Da kam dann ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW bei Blaubeuren. Es war wohl ein Sicherungsanhänger von der Straßenmeisterei, der irgendwo beschädigt wurde auf der B30, auf der B28 Richtung Senden war irgendwas in Senden, Unfall LKW gegen PKW. Da kommen Unmengen an Informationen rein und dann muss ich auch wieder, wie jeder Journalist, filtern, sortieren, was ist wichtig, was ist nur der Auffahrunfall, was kann interessant sein für meine Kunden. Das sind natürlich dann erstmal das Radio, die Zeitungen und natürlich auch ja, meine, sage ich mal, Leser auf meiner Homepage, auf Facebook, die natürlich auch irgendwo informiert werden wollen, die was zurückbekommen wollen. Ich bekomme von denen Informationen, wo was los ist. Im Gegenzug bekommen sie von mir die Bilder, was da los gewesen wäre. Oder wenn sie als Einsatzkraft selber da waren, so ihr Erinnerungsstück, wo sie sehen, da habe ich mitgeholfen, da habe ich gerettet. Und da kann man dann auch das Bild auch mal rausziehen und sagen, jo, dafür habe ich mich engagiert und das hat gelohnt.
Aber Thomas, da bist du doch ständig irgendwo unter Strom. Wie lebt man denn so? So wie ich das jetzt mitkriege, du bist mehr oder weniger dauernd auf Facebook und wenn irgendwas ist, Mantel geschnappt ins Auto und los. Oder sehe ich das falsch?
Wenn man meine Frau fragt, die sieht das ähnlich, ja. Aber man muss sich natürlich auch den einen oder anderen Rückzugsort nehmen. Ich bin auch an gewissen Stellen extrem spießig. Ich bin kurz nach 22 Uhr im Bett im Regelfall. Einfach natürlich auch, um Kraft zu sammeln, damit man auch mal morgens um 1:30 aufstehen kann und dann wirklich zu einer Unfallstelle hinfahren kann, da seine Arbeit ableisten kann, zurückkommen kann und dass man dann morgens um 6 wieder in der Morningshow stehen kann und erzählen kann, was in der Nacht los war. Da muss man schon, ja, man muss natürlich auf sich selber achten, man muss sehr vorsichtig eigentlich sein, genug Pausen, sich selber freihalten, dass man eben den Körper dabei nicht kaputt macht. Ich mache das jetzt auch seit 20 Jahren. Man ist ja immer auf dem Sprung, außer man ist im Urlaub, dann ist man so weit weg, dass man wirklich gar nichts machen kann. Aber ansonsten heißt das, das Auto parkt in der Nähe, dass man eben losspringen kann. Man steht auch mal von der Geburtstagsfeier auf und geht dann weg. Ich glaube, ja doch. An meinem Hochzeitstag morgens war ich dann auch noch kurz bei einem Verkehrsunfall. Das gehört einfach dazu. Man muss natürlich auf die Familie achten. Ganz klar, die hat Vorrang. Ich gehe nur dann aus dem Haus, wenn es geht, auch wenn es natürlich Geld für mich bedeutet. Und ich mache das seit 20 Jahren nicht anders. Es fällt auch im Urlaub so die ersten 2 Tage schwer, mal nicht aufs Handy zu gucken, mal eine Stunde lang etwas zu tun, wo man keinen Internetzugang hat. Man lebt natürlich sehr aufgedreht, gebe ich ehrlich zu. Aber solange es meine Familie mitmacht und solange es ich auch nicht unbedingt gesundheitliche Schäden davontrage, mache ich es einfach gerne.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie jetzt beispielsweise so eine Berichterstattung abläuft. Du kriegst jetzt meinetwegen Facebook was mit oder die Polizei ruft dich an. Dass du mir einfach mal so ein Beispiel erzählst, wie geht das dann? Wie gehst du vor?
Es ist eigentlich, ja, jeder eigene oder jeder einzelne Einsatz ist natürlich was Neues. Es ist zwar das Problem, immer so schnell wie möglich hinkommen, so schnell wie möglich drüber berichten, aber auch jedes Ding ist anders. Das heißt, natürlich als erstes erstmal gucken, wo bin ich, wo liegen meine Anziehsachen, wenn es wirklich mitten in der Nacht ist. Die liegen nämlich auch immer am gleichen Platz, dass man sich auch im Dunkeln anziehen könnte. Und dann die Ausrüstung schnappen, die bereit liegt, ins Auto. Und dann ist eigentlich ein uralter Feuerwehrspruch, mach langsam, es pressiert. Das ist aber das Wichtigste. Man muss wirklich, ich habe es selber schon probiert, wenn man voller Adrenalin ist, wenn man hektisch wird, man gewinnt gar nichts. Es geht erstmal darum, selber unfallfrei zu einer Unfallstelle zu kommen. Und das geht nur mit ganz, ganz viel Ruhe. Man muss halt schauen, wie komme ich da hin, wenn es auf der Autobahn ist. Gibt es vielleicht in der Nähe der Unfallstelle eine Brücke? Gibt es Feldwege? Dass man einfach schnell hinkommt, dass man auch nicht unbedingt mit im Stau steht, weil dann kann ich auch nicht drüber berichten. Da muss man also erstmal sehr viel eigentlich im Vorfeld planen. Man muss auch natürlich die Region, in der man arbeitet, sehr, sehr gut kennen. Feldwege, Abkürzungen, wo staut's, zu welcher Uhrzeit, dass man vielleicht jetzt zurzeit nicht unbedingt auf der B10 stadteinwärts fährt, sondern dass man vielleicht dann über die Stuttgarter Straße fährt oder sich einen ganz anderen Weg sucht. Es geht ja darum, rechtzeitig vor Ort zu sein, möglichst oder schnell vor Ort zu sein, weil die ganze Aktion läuft ja schon. Es laufen Rettungsmaßnahmen, egal ob das ein Brand ist oder ein Unfall. Und darüber will man ja berichten. Das heißt, ich sollte natürlich da sein, bevor der Abschleppwagen kommt. Also Tempo zählt. Und dann, wenn man draußen ist, dann muss man natürlich auch sich ganz schnell einen Überblick verschaffen.
Und wie kriegt man den Überblick? Hat man da Leute, die man ansprechen kann, oder muss man da selber gucken?
Es kommt eigentlich darauf an, wenn man selber sehr früh da ist, gibt es natürlich auch für die Einsatzkräfte vor Ort nicht wirklich einen großartigen Überblick. Es gehört natürlich erstmal dazu, allein aus Höflichkeit, aber auch aus Sicherheitsgründen, wenn man an der Einsatzstelle ankommt, man meldet sich bei der Einsatzleitung, damit die erstmal wissen, okay, es springt einer mehr rum. Weil es kann ja auch Gefahren geben. Ja, es gibt zum Beispiel ausströmendes Gas, es gibt einen Gefahrgutunfall. Da muss man wissen, auf was man selber achten muss, damit man auch gesund wieder nach Hause kommt. Dann holt man sich natürlich vom Einsatzleiter im Regelfall einen kurzen Überblick, was passiert ist. Damit kann ich dann natürlich auch zusammen mit dem, was ich sehe, den ersten Radiobeitrag absetzen. Ich weiß, weil ich ja selber mich zur Unfallstelle vorgekämpft habe, gibt es Verkehrsstau, wie groß ist der, gibt es eine Umleitungsempfehlung. Das sind ja Dinge, die ich fürs Radio brauche, die brauche ich sofort. Alles andere, was jetzt zeitungsmäßig ist, das hat ein paar Minuten Zeit. Aber es muss alles trotzdem schnell gehen.
Ja, so ein aktuelles Beispiel.
Aktuelles Beispiel ist, ja, wo waren wir denn diese Woche? Bin ich jetzt gerade glatt überfordert, müsste ich jetzt fast auf Facebook nachschauen,
wo es letztes Mal war. Ja, oder mag auch schon etwas älter sein. Es kann auch etwas sein, was dir einfach so richtig in Erinnerung geblieben ist. Manchmal sind ja Einsätze, Situationen, die bleiben richtig hängen, auch wenn sie schon Jahre her sind. Sowas kann es ja auch sein.
Nein, Einsätze dürfen nicht hängen bleiben. Man erinnert sich zwar, wenn man die Straße lang fährt, ach, hier war dieses, da ist einer ums Leben gekommen. Das sind Dinge natürlich, die man irgendwo in der Erinnerung hat, aber es darf nie so hängen bleiben, dass man selber davon belastet wird. Es ist ein Arbeiten. Es ist so wie jeder Sanitäter, jeder Notarzt, jeder Feuerwehrmann, die machen dort ihre Arbeit. Man darf es nicht zu nah an sich rankommen lassen. Es ist, so brutal es klingt, natürlich eine Arbeit. Wenn man das an sich rankommen lassen würde, man würde innerlich wirklich kaputt gehen, wenn man drüber nachdenkt. Hier kämpft gerade jemand um sein Leben. Mhm. Er möchte weiterleben. Es ist ein Unfall passiert, ein Unglück. Und wenn ich da drüber nachdenke, das würde mich selber kaputt machen. Das heißt aber nicht, dass ich abgebrüht bin. Ich kann natürlich, auch wenn ich Mann bin, ich kann problemlos weinen. Aber in dieser Situation geht es nicht. Da muss ich meine Arbeit machen, da muss ich einen klaren Kopf behalten. Und deswegen nehme ich eigentlich auch von einer Unfallstelle sehr wenig mit. Man fährt zwar langsamer, aber vieles, was jetzt vielleicht nicht so schön war, sehe ich auch selber erst daheim am Rechner im Foto. Das sind Situationen, Eindrücke, die ich an der Unfallstelle komplett ausblende, um eben auch möglichst objektiv, möglichst sauber, möglichst neutral arbeiten zu können. Deswegen bleibt sehr wenig hängen. Es gibt natürlich Dinge, die sind kurios, über die lacht man. Es gibt auch Dinge, die sind nicht schön. Ich denke vor Jahren an einen Unfall. Ein Geländewagen ist am Stauende in ein anderes Auto hinten reingerammt. Dabei ist ein Baby ums Leben gekommen. Die Rettungssanitäter, der Notarzt, haben lange um das Leben dieses Babys gekämpft. Und irgendwann geht halt die Tür am Rettungswagen auf und eine Rettungsassistentin, die mich auch kennt, sieht mich und fällt mir erstmal um den Arm und fängt an zu heulen, weil das Leben des Babys sich einfach nicht retten ließ. Das sind wenige Situationen, in denen Emotionen rauskommen. Normalerweise ist es, auch wenn es vielleicht für manche kalt wirkt, ein professionelles Arbeiten und es wird auch spätestens bei der Zigarette danach, wenn man den Einsatz so untereinander nachbespricht, sehr viel gelacht, es werden sehr viele Witze gemacht und es ist eine wirklich ganz tolle Atmosphäre, die man ja im Außenstehenden fast nicht vermitteln kann, wie man miteinander umgeht, verschiedene Organisationen, verschiedene Interessenlagen. Die Polizei ist Strafverfolgung, der Rettungsdienst versucht Menschenleben zu retten, die Feuerwehr versucht, Menschen aus Situationen zu befreien, die sie anders nicht in den Griff kriegen könnten. Sie versuchen, Brände zu löschen. Wir Journalisten versuchen, darüber zu berichten. Abschleppdienste versuchen, die Straße wieder frei zu kriegen, damit alle wieder ungehindert fahren können. Und aus all diesen verschiedenen Aspekten, wir sind trotzdem gemeinsam an der Einsatzstelle, wir haben trotzdem gemeinsam, ja, man muss es doch sagen, ein Riesenspaß, weil man gemeinsam eine Arbeit tut, jeder an seiner Stelle, und es gibt einfach ein Arbeitsergebnis, das nämlich ein Unglück, das passiert ist, irgendwo, so gut es geht, von den Folgen her beseitigt ist.
Auch, ja, aufgearbeitet, kann man so
auch sagen. Auch aufgearbeitet für die Helfer natürlich. Ein Thema, über das man natürlich vor 15 Jahren noch nicht gesprochen hat. Ich erinnere mich da wirklich an einen Anruf zum Beispiel von der Frau von einem Feuerwehrmann, die mich angerufen hat, gesagt hat, mein Mann isst seit Tagen nichts mehr. Was kann ich tun? Mhm. Das war das Problem, dass der Feuerwehrmann eben zwei verbrannte Leichen aus dem Autowrack rausschneiden musste und das natürlich irgendwo nicht verarbeiten konnte. Das sind auch Dinge, die will man einem normalen Menschen überhaupt nicht zumuten. Allein die Vorstellung, was da passiert ist, der Anblick, auch die Gerüche, diese ganzen Eindrücke, die man an der Einsatzstelle hat, die muss man verarbeiten können. Das sind Themen, die es ja vor 15, 20 Jahren auch noch überhaupt nicht in irgendeiner Form ernst genommen wurden. Und heutzutage haben wir auch in der Region Ulm eine ganz tolle Notfallseelsorge, wo dann eben auch so Dinge angesprochen werden können, wo Einsatzkräfte Hilfe bekommen, ein Gespräch, wo man dann eben fachkundig versucht, ein Problem, was durch das Erlebte entsteht, aufzuarbeiten, wegzubekommen, damit man natürlich nicht durch sowas, vor allen Dingen bei den freiwilligen Feuerwehrleuten, durch ehrenamtliche Hilfe einen Schaden an der eigenen Seele kriegt.
Thomas, so eine Situation, Ledei, Unfall, du bist fort, würdest du fotografieren?
Ein entschiedenes Jein. Natürlich würde ich fotografieren, aber nicht als erstes. Ich meine, das sind so Situationen, gut, wie es da zu dem Unfall gekommen ist, das lassen wir mal offen. Wenn man an der Unfallstelle kommt, es geht gar nicht anders. Man muss erste Hilfe leisten. Das tue ich auch oft genug erlebt, in mehreren in vielen Situationen erlebt. Natürlich leiste ich erstmal erste Hilfe. Danach greife ich dann zum Fotoapparat. Aber es geht, auch wenn man, so wie wir es vorhin gesprochen haben, im Regelfall relativ distanziert einfach seine Arbeit macht. Es geht um Menschen und deswegen wird natürlich zuerst geholfen. Also Erste-Hilfe-Kurse habe ich auch gemacht. Im Moment bastle ich an der Sanitäterausbildung. Ich helfe natürlich und das kann jeder. Das ist gar nicht so schwierig und eigentlich, wenn man ehrlich ist, man kann auch gar nichts verkehrt machen. Wichtig ist wirklich, zuerst zu gucken, dass man eine Unfallstelle absichert als allererstes. Und dann kann man helfen, dann kann man einen Notruf absetzen. Das kann jeder, das tue ich auch. Und erst danach fange ich an, meine Arbeit als Journalist zu tun. Davor bin ich natürlich, so wie hoffentlich jeder andere auch, ein ganz normaler Mensch mit der Portion Menschlichkeit, die man einfach in unsere Gesellschaft an den Tag legen sollte.
Das finde ich jetzt toll, wie du das sagst. Natürlich selbstverständlich, aber ich finde es im Vergleich zu dem, was man da manchmal so von Journalisten hört, du sagst ja, manche haben eben so einen schlechten Ruf, manche vielleicht auch zu Recht. Du gehörst nicht dazu, das finde ich.
Ich versuche es, ich sage seit Jahren eigentlich immer, ich versuche mich an einer Unfallstelle so zu verhalten, dass ich wiederkommen darf, weil es ist ein Miteinander und wenn ich jetzt hier in der Region bleibe, die Region Ulm ist so klein, man kennt sich, man sieht sich wieder und deswegen kann man und möchte man sich eh nichts erlauben und es macht eigentlich Spaß, auch wenn man in eine Verkehrskontrolle kommt, man trifft die Polizisten, man hat Spaß mit denen, man kann sich auch problemlos duzen, zumindest mit denen, die man kennt. Polizisten sind auch in der Regel nette Kerle, es gilt natürlich die Waldformel, so wie man reinruft, so kommt es zurück. Es ist ein schöner Job, ich mache ihn gerne, ich hoffe, ich kann ihn auch noch eine ganze Weile ohne inneren Schaden machen und doch, es ist eine schöne Arbeit, aber ich möchte nicht jedem empfehlen.
Okay, tja, dann sind wir leider, wenn ich so auf die Uhr gucke, schon wieder am Ende. Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Es war sehr interessant für mich. Ich hoffe, für euch draußen auch. Und du kannst gern mal wiederkommen.
Na, auf jeden Fall. Es ist der alte Moderationstisch von Radio 7. Also es sind auch Heimatgefühle an vergangene Zeiten. Also von daher, man fühlt sich hier wohl, ja.
Das war die Plattform bei Radio Free FM. Jetzt wollte ich schon fast Radio 7 sagen. Gerne. Bei Radio Free FM. Bei uns zu Gast war Thomas Heckmann und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.